Wunderbar, wir sind live. Ja, herzlich willkommen zu unserem Webinar, dem Fondsrückblick der Max-Otte-Fonds und des IAB Strategy Fund für den November 2024. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder zahlreich sich angemeldet habt, zahlreich erschienen sind. Ich bin heute hier digital verbunden mit meinem lieben Kollegen Stefan Richter, der Co-Fondsmanager des IAB Strategy Fund. Hallo Stefan.
Ja, hallo Pascal, hallo in die Runde. Freut mich, heute das erste Mal dabei sein zu dürfen bei Ihnen in dem Monatsupdate. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich freue mich einfach, heute Abend dabei zu sein. Und deswegen, Pascal, ja, ist unsere Premiere heute gemeinsam. Und daher gebe ich den Ball mal gerne an dich zurück. Werde mich dann später wieder mit einschalten. Aber ich wünsche uns allen heute einen schönen, entspannten Abend zusammen. Und Pascal, gebe an dich den Ball wieder zurück.
Wunderbar, vielen Dank. Ich starte dann auch direkt mal die Präsentation. Alles klar, das sollten jetzt auch alle sehen. Zum Ablauf diesmal, Sie haben sicherlich gesehen, dass wir diesmal nicht über Zoom unser Webinar machen, sondern über einen neuen Anbieter. Und da hat sich das etwas geändert. Sie können die Präsentation ja jetzt in der Mitte sehen Ihres Bildschirms und auf der rechten Seite können Sie dann auch jetzt schon Ihre Fragen stellen. Und wir werden uns natürlich, so wie es mit Florian Günther auch ist, uns Ihre Fragen stellen zu den Fonds, zu Einzelpositionen oder auch allgemein. Und wir werden uns derer natürlich wieder annehmen nach unserem Vortragsteil. Ja, die üblichen Disclaimer, wofür eignen sich die Max-Otte-Fonds und auch der IAB Strategy Fund? Natürlich für Sparer, für Kapitalanleger, langfristig denkende Investoren. Und das können Sie sich natürlich gerne nochmal in Ruhe dann in der Aufzeichnung anschauen. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Der PI Physical Gold Fund ist gestartet. Es gibt ihn mittlerweile in Euro und in Franken. Seit Oktober 2022 läuft er schon, also jetzt auch schon fast 2 Monate. Wir investieren ausschließlich in physisches Gold und halten ein notwendiges Maß an Liquidität. Mittlerweile sind es bereits 56 Kilo Gold, die wir im Fonds haben. Fondsvolumen von 4,6 Millionen Euro. Und ja, wir lagern das Gold bei unserer Partnerbank in Liechtenstein, der Liechtensteinischen Landesbank, also der LLB. Zeichnungen sind bereits in kleinen Tranchen möglich, schon ab 1.000 Euro. Und ja, grundsätzlich, der Fonds ist auch sparplanfähig. Das können Sie bei Ihrer depotführenden Bank anfragen. Ja, wir wollen einmal zurückschauen natürlich, was sind so aktuelle Themen, auch gewisse Schlaglichter, was ist auch für uns vielleicht relevant im Fondsmanagement oder für unseren Blick auf das Gesamtbild, auf die geopolitische Lage. Dann schauen wir auf die Performance der Max-Otte-Fonds im November und natürlich dann gibt der Stefan das Update für den IAB Strategy Fund und wie angekündigt stellen wir uns dann natürlich auch gerne Ihren Fragen zum Ende des Webinars. Ja, die Franzosen konfrontieren uns mit einer eventuell weiteren Euro-Krise. Die Strategie von Macron, das Parlament aufzulösen und dann nach der Europawahl Neuwahlen auszuloten, um vielleicht dann seine Position zu stärken, scheint absolut nach hinten losgegangen zu sein. Er hat es immer noch nicht geschafft, eine funktionierende Regierung aufzusetzen. Wir sehen da, dass, ja, wie gesagt, eine dysfunktionale Politik vorliegt und Frankreich einen hohen Schuldenberg vor sich herschiebt. Das ist vergleichbar wieder mit der Schuldenkrise damals zu Griechenland, nur dass Frankreich diesmal natürlich als zweitgrößte oder zweitgrößte Volkswirtschaft in Europa natürlich einen ganz anderen Stellenwert hat und natürlich auch mit ganz anderen Zahlen hier umgegangen wird. Allein für 25 nimmt Frankreich 170 Milliarden Euro neue Schulden auf. Mit Refinanzierungen sind es sogar 300 Milliarden Euro, die neu aufgelegt werden müssen. Und die steigenden Zinsen machen natürlich auch hier Frankreich zu schaffen. Der Kapitaldienst nimmt einen immer größeren Anteil am Haushalt ein, so wie wir das zum Beispiel auch in den USA sehen. Also die Verschuldung bleibt ein wichtiges Thema, dies und jenseits des Atlantiks. Die Verschuldung liegt aktuell in Frankreich bei ungefähr 112% des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich in Deutschland ist es nur etwa die Hälfte, weil natürlich auch hier weniger investiert wurde, insbesondere natürlich in Infrastruktur, wohingegen wir ja in soziale Projekte immer sehr, sehr gern investiert haben. Ja, als zweitgrößte Volkswirtschaft, wie gesagt, kann Frankreich Europa wirklich in die Krise stürzen. Also hier besteht ein enormes Unsicherheitspotenzial, was für uns natürlich auch interessant ist und was wir für unsere Investments auch berücksichtigen müssen, je nachdem, was Investments dann beispielsweise auch in Frankreich angeht. Weiteres Thema ist dabei, dass die Hilfe der EZB natürlich auch die Inflation wieder anheizen könnte, die ja jetzt in den letzten Monaten eingefangen wurde. Und sollte dann da aber die Geldmenge ausgeweitet werden, weil die EZB sich gezwungen sieht, vielleicht Frankreich zu helfen, kann das natürlich auch sich auf die Inflation auswirken. Die Bankenkrise in Deutschland ist immer noch nicht überstanden. Wir haben es in vergangenen Webinaren immer wieder mal angesprochen, dass insbesondere die Banken, die als besonders solide und konservativ gehalten, also die Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland, immer jetzt wieder in Skandalen verwickelt waren. Der neueste Skandal ist jetzt bei der Volksbank Düsseldorf-Neuss, wo man einfach 100 Millionen in die Türkei überwiesen hat und dann war das Geld einfach weg. Das Unternehmen oder die Bank ist wohl einem Betrug aufgesessen. Es ist jetzt auch schon viel durch die Medien getrieben worden, das Thema. Grundsätzlich hat da wohl auf jeden Fall die Risikosteuerung versagt, dass da diese Zahlung nicht weiter überprüft wurde. Wir haben aber, wie gesagt, eine Skandalserie. Mittlerweile sind es schon 500 Millionen Euro, die aufgewendet werden mussten, um drei Volksbanken im Endeffekt zu retten. Das ist Geld, was die Volksbanken oder die Volksbankengruppen sozusagen selbst aufgebracht hat, um eben ihre eigenen Banken zu retten oder davor zu schützen, dass sie nicht in Schieflage geraten. Das kann natürlich immer noch so weitergehen. Es hat jetzt auch diverse Berichte gegeben im Handelsblatt, im Manager-Magazin, wo diese Thematik beleuchtet wurde. Und es gibt einfach bei manchen Vorständen eine sehr hohe Risikoneigung. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir auch im Blick behalten und wo wir auch immer noch Sie nur eindringlich dazu anhalten können, gehen Sie aus den Bankbilanzen raus, halten Sie maximal 100.000 Euro Liquidität je Bank und gehen Sie in Sondervermögen. Und versuchen Sie so natürlich, Ihr Geld dann auch vor einer Bankeninsolvenz zu schützen an dieser Stelle. Kommen wir zu einem anderen Thema, Immobilienfonds, Immobilien, Betongold, wie man ja auch so schön sagt. Auch das ist in der Krise. Wir haben hunderttausende Anleger, die betroffen sind, weil bei Immobilienfonds ein böses Erwachen droht. An den Börsen gehandelte Anteile sinken jetzt schon seit Monaten teilweise 17% schon im Minus. Und zwar weil die Bewertungen der Immobilien sinken und es drohen Abschreibungen. Und ja, diese Abschreibungen senken dann natürlich den entsprechenden Fondsanteil. Und ja, eine Besonderheit der Finanzkrise, die da den Anlegern geschenkt wurde, ist, wir sprechen hier eigentlich von offenen Immobilienfonds und nicht von geschlossenen Immobilienfonds. Und auch bei offenen Immobilienfonds ist es so, dass sie 12 Monate Kündigungsfrist haben. Das heißt, sie geben jetzt ihre Kündigung auf und müssen 12 Monate auf ihr Geld warten. Das heißt, wenn der Kurs aktuell vielleicht 100 ist, kann der in 12 Monaten natürlich 80 oder 70 sein. Dieses Risiko tragen Sie als Anleger. Genauso, dass die Haltedauer mindestens 24 Monate ist. Also im Endeffekt werden offene Immobilienfonds zu, sagen wir mal, halbgeschlossenen Immobilienfonds. Und das ist ein Thema, was mittlerweile sogar Verbraucherzentralen aufgreifen. Denn sogar diese warnen mittlerweile vor den Investments und warnen vor der Marktentwicklung. Und dass da auch bestimmte Abfindungsangebote, die jetzt vielleicht gegeben werden an Investoren, dass man sich das ganz, ganz genau anschauen sollte. Das auch von unserer Seite ein Hinweis. Sich das Thema, falls Sie da in diesem Bereich investiert sein sollten, sich das nochmal ganz genau anzuschauen und da eventuell zu schauen, ob man sich da nicht helfen lassen kann. Das kleines Schlaglicht auf aktuelle Themen, die auch uns umtreiben als Investoren. Und jetzt möchten wir aber uns natürlich die Performance anschauen. Wie war es im November? Die Max Otto Fonds haben, der Max Otto Multiple hat um 2,9% zugelegt. In Euro, in Franken waren es etwa 2%. Der PI Global Value Fund legte um 2,5% zu. Und der IAB Strategy Fund um sagenhafte 16,8%. Nur im November. Da wird der Stefan sicherlich gleich noch etwas dazu sagen. Das war eine sehr, sehr starke Performance letzten Monat. Wie sieht die Performance seit Jahresanfang aus? Im Max Otto Multiple solide mit 12,6%. In beiden Tranchen, Euro und Franken, im PI Global Value Fund sind wir noch etwas zurück mit 8,2%. Und durch den starken November sind es im IAB Strategy Fund sogar 25,5% jetzt seit Jahresanfang Performance. Übersicht zu wichtigen Transaktionen im November. Wir waren im November wieder deutlich aktiver. Das lag in erster Linie daran, dass wir die Verschmelzung durchgeführt haben zwischen dem PI Vermögensbildungsfonds und dem PI Global Value Fund. Das hat dazu geführt, dass wir einige Positionen auch bereinigt haben. Wir haben uns beispielsweise von Barrick Gold getrennt, im PI Global, aber auch im Max Otto Multiple. Wir haben bei Chevron und Exxon teilweise Verkäufe oder Teilverkäufe durchgeführt, auch um da das Portfolio zu bereinigen und ein bisschen das Klumpenrisiko Öl zu reduzieren. Wir haben uns von Pets at Home, Coca-Cola und Multiply, das ist die ehemalige Mutui Online, im PI Global vollständig getrennt, dazu teilweise später noch mehr. Wir haben aber auch drei Neuaufnahmen vorgenommen in beiden Fonds, das ist einmal Dollar General, dann die Evolution Gaming Group und auch Nike. Berkshire Hathaway ist auch nach der Verschmelzung unsere größte Position in beiden Fonds. Max Otto Multiple natürlich sowieso, weil der wurde ja nicht verschmolzen. Aber auch im PI Global ist es die größte Position geblieben. Wir haben jetzt vor zwei Jahren gekauft und sehen den inneren Wert aktuell ungefähr bei $700.000 je A-Aktie und werden jetzt Anfang des Jahres dann auch nochmal eine Neubewertung vornehmen. Und da wird es wahrscheinlich dann auch eventuell eine Neubewertung nach oben geben. Das werden wir noch schauen. Aktuell sind wir mit fast 60% im Plus seit Kauf. Wir werden die Position auf jeden Fall auch weiter behalten. Einer der Gründe ist die hohe Liquidität, die Warren Buffett vorhält mit seiner Berkshire Hathaway. Und zwar sind das mittlerweile fast 330, beziehungsweise es sind aktuell 325 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen an Liquidität vorhält. Das ist wirklich Liquidität, also Bankguthaben und Guthaben auf Festgeldkonten oder kurzlaufende Anleihen. Das ist nicht das Aktiendepot mit eingerechnet, sondern es ist wirklich reine Investmentmöglichkeiten, die Buffett sich da vorhält. Und der Grund ist dasselbe, was wir auch sehen. Wir sehen hohe Bewertungen. Wir sehen viele geopolitische, insbesondere Unsicherheiten oder Unsicherheitsfaktoren aktuell. Die sieht Buffett sicherlich auch. Und hat sich deshalb seine Kriegskasse durch viele Verkäufe, insbesondere von Apple oder auch Bank of America, deutlich gefüllt in den letzten Quartalen. Was haben wir gemacht bei Multiply? Wir haben uns von der Aktie getrennt. Das hatten wir auch in anderen Fonds bereits vorher schon getan. Wir hatten im Vermögensbildungsfonds vor einigen Jahren schon gekauft, bei 10,50 Euro ungefähr, und haben jetzt vor kurzem verkauft mit einem Plus von 250% circa. Verkaufsgründe sind einfach das Portfolio vereinfachen und auch Liquidität wieder etwas aufbauen. Multiply ist in den letzten Jahren immer komplexer geworden, das Geschäftsmodell ist immer komplexer geworden. Es ist auch eine gewisse Zyklik drin wegen des Immobiliengeschäfts und das war für uns der Grund, von dem Unternehmen wieder Abstand zu nehmen. Wir haben neu aufgenommen die Evolution Gaming Group. Das ist ein führender Softwareanbieter im Live-Casino-Segment. Die bieten einerseits wirklich Software an, um die Casino-Anbieter dann für sich individualisieren können, um ihre Spiele darauf anzubieten. Die bieten aber auch an, dass zum Beispiel der Croupier, vergleichbar mit der jetzigen Situation, ich wäre jetzt der Croupier und Sie als Spieler könnten dann direkt mit mir interagieren und ihre Wetten platzieren. Und da ist Evolution Gaming, wie gesagt, der führende Anbieter, hat dort eine sehr gute Positionierung in einem Segment, was vielleicht, was die Casino-Welt angeht, ein bisschen im Graubereich irgendwo liegt oder vielleicht einen etwas zweifelhaften Ruf genießt. Aber Evolution stellt, wie gesagt, nur die Software dafür her, um dann das entsprechend zu ermöglichen. Und hat sich da durch starkes Wachstum und eine wirklich sehr, sehr hohe Kapitalrentabilität gezeigt. Und wir sind da von dem Unternehmen schon sehr angetan. Was haben wir noch mehr aufgenommen? Das ist Dollar General. Wer uns schon etwas länger verfolgt, der wird vielleicht mit dem Unternehmen Dollarama noch etwas anfangen können. Das ist ein vergleichbares Unternehmen aus Kanada. Dollar General ist jetzt in den USA tätig, ist im Endeffekt ein Discount-Betreiber für viele Discount-Artikel auch aus dem Lebensmittelbereich. Da haben wir jetzt eine starke Kurskorrektur gesehen. Das ist mehr als eine Halbierung. Und Gründe waren in erster Linie doch eine starke oder verstärkte Kaufzurückhaltung wegen der erhöhten Inflation auch in den USA. Und es hat Gesetzesänderungen gegeben in den USA, dass Ladendiebstähle teilweise gar nicht mehr verfolgt wurden. Das hat gerade in diesem Bereich dazu geführt, dass es höhere Abschreibungen gab, deutlich höhere Abschreibungen gab. Und das hat das Unternehmen insbesondere in den letzten Monaten wirklich enorm belastet, was eben das operative Geschäft anging. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen allerdings wieder zu den historischen Mittelwerten zurückkehren wird und das zumindest mittelfristig und langfristig auf jeden Fall. Das ist in dem Fall ein ähnliches Investment-Case-Szenario, wie wir das auch schon in den letzten ein oder zwei Monaten gezeigt hatten mit Burberry, wo wir auch davon ausgehen, dass das Unternehmen einfach überproportional abgestraft wird und wir da wieder für eine Normalisierung ausgehen. Wir sind jetzt seit Neuaufnahme etwa 6% im Plus. Wir haben Nike neu aufgenommen als größten Sportartikelhersteller der Welt mit 30% Marktanteil bei Sportschuhen, fast 40% Marktanteil im Sneaker-Segment. Das Unternehmen produziert 800 Millionen Paar Schuhe pro Jahr. Unfassbare Zahl. Der Umsatz ist doppelt so groß oder doppelt so hoch wie beim Konkurrenten Adidas aus Deutschland, wo jetzt gestern auch die Steuerfahndung vom Zoll einmarschiert ist. Das haben wir jetzt bei Nike nicht gesehen. Das Unternehmen litt aber auch ein bisschen unter mangelnder Nachfrage und auch im Endeffekt der Inflation, das heißt auch höheren Kosten im Einkauf. Wir rechnen aber auch da wieder mit einer Normalisierung in diesem Bereich und einfach als Branchenprimus, dass sich da das Unternehmen dauerhaft durchsetzen und behaupten wird. Auch da sind wir leicht im Plus der Aufnahme. Ja, wir haben Barrick Gold verkauft. Da kann ich mir vorstellen, gibt es wahrscheinlich auch gleich nochmal die ein oder andere Frage dazu. Es diente beim PI Global der Konsolidierung des Portfolios, auch nach der Verschmelzung. Wir waren im Vermögensbildungsfonds nicht in der Lage, das Gold- und Silber-Tracker-Zertifikat mit aufzunehmen. Das heißt, wir konnten nicht direkt an der positiven Preisentwicklung von Gold und Silber partizipieren. Das können wir im PI Global Value Fund wohl. Das war für uns auch ein Grund zu sagen, wir trennen uns von Barrick Gold, sondern fokussieren uns jetzt nur noch auf das Edelmetall selber und nicht mehr auf den Produktionsprozess drumherum. Wir sehen aber auch hier eine politische Komponente. Mali hat jetzt einen Haftbefehl gegen den CEO Mark Bristow erlassen. Was da der Grund war, ist nicht ganz klar. Man könnte sich durchaus vorstellen, in dem Rohstoffbereich ist auch viel Graubereich mit drin. Da fließen auch gerne Gelder, wo man sich fragt, warum die eigentlich fließen. Eventuell hat Herr Bristow da vielleicht den einen oder anderen Betrag nicht dahin überwiesen, wo er hin sollte. Das ist jetzt natürlich reine Spekulation meinerseits. Wir haben uns aber, wie gesagt, von dem Unternehmen jetzt getrennt, um uns nur auf das Edelmetall selber zu fokussieren und weitere operationelle Risiken, die Unternehmen da haben könnten, für uns dann einfach auszuschließen. Wir hatten in der Vergangenheit an diversen Punkten immer wieder gekauft und haben mit einem kleinen Plus von ungefähr 6% ohne Blick auf die Dividenden wieder verkauft. Gold bleibt, wie gesagt, für uns ein sehr, sehr wichtiges Investment, gerade in dieser Zeit mit geopolitischer Unsicherheit. Und wir sind in unserem Max Otto Multiple eben mit Gold, also mit physischem Gold wirklich dabei. Wir haben fast 150 Kilo Gold inzwischen in dem Fonds mit einem Einstiegspreis von $1,865 je Unze und sind jetzt ungefähr 45% im Plus mit unserer Position. Werden die auch weiter behalten, auch gerade wegen der Unsicherheit. Wir sehen jetzt, was gerade in Syrien passiert. Auch im Nahen Osten ist die Situation in den anderen Staaten nicht befriedet. Es bleibt eine wichtige Komponente für uns auch im Portfolio, um auch Sicherheit und Stabilität reinzubringen. Ja, das war der Rückblick auf die Max Otto Fonds. Ich würde jetzt an dieser Stelle meine Freigabe auch wieder beenden und übergebe gerne an den Stefan.
Ja, also vielen lieben Dank, Pascal. Also vielen Dank, Pascal, und vielen Dank für die Informationen. Und ich habe vorhin schon ein paar Fragen gelesen, Pascal, zu den Folien vorher nochmal. Da können wir dann auch später nochmal gerne zurückgehen. Jetzt gehen wir zum Thema Update, IAB Strategy Fund, und wir haben aktuell etwas weniger getan, das zeige ich Ihnen gleich, denn momentan haben wir nur eine Tätigkeit getan im November, und zwar wir haben das Unternehmen L'Oreal bei uns im IAB Strategy Fund nachgekauft. Also das besteht schon und bestand auch weiterhin und haben dann dementsprechend L'Oreal nochmal nachgekauft, dazu dann gleich mehr. Was mich persönlich momentan oder was uns persönlich, da kann ich von Florian Günther und für mich sprechen, sehr, sehr stolz macht, ist vor allem eines, und zwar, das ist jetzt die Entwicklung, die ich Ihnen hier nochmal mitgebracht habe zum Aktienfonds von uns. Denn das ist jetzt hier die Entwicklung vom 1. oder vom 29.12., also wirklich von Jahresbeginn letzten Jahr bis zum 6.12., das war der Freitag, das war der Nikolaustag. Und Sie sehen hier, dass wir jetzt eben im aktuellen Kalenderjahr nochmal weiter zulegen konnten in der Bruttoentwicklung. Die lag jetzt bei 42,64% für dieses Kalenderjahr 2024 mit Stand 6.12.2024. Wir sind da einfach aktuell sehr, sehr stolz darauf, das so zeigen zu dürfen. Und wir freuen uns für jeden Einzelnen, der mit uns gemeinsam hier auf den Weg gegangen ist. Und das hat ein paar Gründe, warum das so ist. Und dazu werde ich heute ein paar Ausführungen bestimmt auch noch sagen dürfen. Heute fokussieren wir uns erstmal noch auf das Thema, was haben wir getan im November, und wir haben dort eben L'Oreal gekauft. Und warum haben wir L'Oreal nochmal nachgekauft? Also L'Oreal ist einer der, oder ist der Branchenprimus fast im Bereich Kosmetik, Und in Frankreich, wie es der Pascal oder wie es der Herr Andres vorhin schon mal gesagt hat, ist es so, dass momentan eine gewisse Art von Unsicherheit vorhanden ist. Und diese Unsicherheit spiegelt sich meistens auch am Aktienmarkt ein Stück weit aus, sodass die letzten Monate französische Aktien eher underperformed, also schlechter waren als der Rest. Aber bei L'Oréal ist es so, L'Oréal hat jetzt nun von seinem Hoch mittlerweile 30% korrigiert, ist aber viel, viel rentabler geworden in den letzten 10 Jahren. Also sprich, heute sind sie wesentlich rentabler als vor 10 Jahren. Denn die Nettogewinnmarge von dem Unternehmen ist von 11% auf 16% angehoben worden. Und das finden wir als Investoren eben sehr, sehr interessant. Und somit haben wir L'Oréal hier nochmal nachgekauft. Hier unten bei dieser Spitze in diesem Bereich, dort unten bei ungefähr 325 Euro pro Aktie ungefähr, wurde nochmal ein Nachkauf von uns gemacht. Zumal empfinden wir nun, dass L'Oréal mittlerweile auch mit 25% unter den letzten 10 Jahresdurchschnittswerten vom Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Wir haben die erste L'Oréal-Position hier mal aufgebaut gehabt im Bereich 380, 390 Euro, haben jetzt bei 325 Euro nochmal nachgekauft, weil L'Oréal ist für uns langfristig ein sehr, sehr stabiles, stabil finanziertes Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von knapp 60% und Renditen von 16% in der Nettogewinnmarge. Zudem ist es so, das zeige ich Ihnen jetzt auch hier gleich nochmal den Nachkauf mit dem Punkt ungefähr, in dieser Bereich wurde nachgekauft. Zudem ist es auch so, dass L'Oréal, hier habe ich mal die Finanzkennzahlen für Sie dabei, und was für uns vor allem auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Eigenkapitalrendite, denn die Eigenkapitalrentabilität ist immer weiter angestiegen, da blätte ich Sie mal hier hinzuschauen, da waren wir im Jahr 2014 war das dann ungefähr bei 15%. Nun sind wir bei 22% bei gleichbleibendem Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamten. Also das ist für uns super. Das heißt für uns einfach nur, das Unternehmen L'Oréal ist rentabler geworden und wir empfinden es aktuell als günstiger im Verhältnis zu den letzten 10 Jahren im Schnitt. Und dementsprechend haben wir die Schwächeperiode oder die Unsicherheitsperiode in Frankreich dazu genutzt, um auch L'Oréal nachzukaufen. Und hier sehen Sie auch nochmal die Nettogewinnmarge bei 16,5%. Von 11% kommend. Also heißt für uns einfach nur, L'Oréal macht eine gute Arbeit. L'Oréal bleibt in Finanzkennzahlen sehr, sehr stabil und hat die Nettogewinnmarge und die Rentabilität ausgebaut. Das sind für uns Punkte, dass wir gesagt haben, wir kaufen L'Oréal nochmal nach. Dann ist es so, dass noch was passiert ist jetzt vor kurzem. Dementsprechend hat der L'Oréal-Kauf für uns eben die Bestätigung erhalten. China hat jetzt am Montag, glaube ich, war es, bekannt gegeben, dass sie weiterhin den Stimulus hochfahren werden. Also mit Stimulus meine ich Geldpolitik-Stimulus. Aber es ist nicht nur so, dass China mit der Geldpolitik mehr Gas geben möchte, sondern auch im Bereich der Fiskalpolitik, also wirklich der gezielten Politik im Bereich der Wirtschaftsunterstützung mit der Liquidität. Und was beachtlich ist, ist, dass die in China aktuell sehr, sehr stark damit arbeiten, wie denn das Wording nach außen ist, also die Kommunikation nach außen, wie diese stattfindet. Und China habe eben anhand Reuters zum ersten Mal in den nächsten Jahren das Wording angemessen lockere Geldpolitik verwendet. Und das war tatsächlich die erste lockere Haltung seit rund 14 Jahren. Und vor 14 Jahren waren wir im Jahr 2010, das war nach der Finanzkrise und vor Griechenland. Und von daher ist es für uns ein weiterer Indikator dafür, dass wir uns immer noch in einer Lockerung der Geldpolitik befinden, weiterhin. Und somit haben wir jetzt in den letzten Wochen oder vor allem auch seit Montag erleben dürfen, dass trotz der Unsicherheiten in Frankreich Aktien wie zum Beispiel eine Louis Vuitton, die bei uns im Fonds vertreten ist, oder auch eine L'Oréal wieder gekauft wird. Und aus unserer Sicht war das eben danach der Kaufzeitpunkt vorher schon, dass wir L'Oréal kaufen werden, eben aus der Bewertung heraus, ganz klar, das ist das oberste Prinzip. Aber gleichzeitig war für uns auch relativ klar, in Anführungszeichen, ja, dass die Geldpolitik in China wahrscheinlich lockerer wird und das beflügelt dann Aktien wie zum Beispiel Louis Vuitton oder auch L'Oréal. Und dementsprechend haben wir da schon vorher das ein Stück weit anhand der Bewertung antizipieren können und wurden dann bestätigt durch den China-Stimulus. Das nächste Thema, was bei uns auch sehr, sehr stark funktioniert hat im Fonds, und da hat der Flo letztes Monat mit Ihnen gemeinsam auch über die Investition in Tesla gesprochen. Die haben wir damals getätigt, die läuft aktuell auch einwandfrei. Natürlich ist eine Tesla-Aktie in kürzer Zeit sehr, sehr stark gestiegen. Ich glaube knapp 60%. Das ist schon eine Ansage innerhalb von einem Monat oder eineinhalb Monaten. Aber das war auch ein Grund, warum die Performance so war im Fonds. Aber der größte Grund ist bei uns immer noch die Positionierung in Coinbase, denn für uns ist eines immer noch sehr eindeutig zu sehen. Solange noch Liquidität kommt, ob es jetzt durch China ist, durch dann Zinssenkungen der Fed oder der EZB oder andere Notenbanken, solange wird auch weiterhin noch Liquidität in den Markt gegeben. Und da habe ich hier einfach nochmal eine Grafik dabei von Raoul Paul, der das sehr, sehr gut aufzeichnet. Hier ist die Quelle dazu, das ist der Kollege aus den USA, der im Prinzip einfach nochmal eines aufdeutet oder aufzeigt, dass das Weiße hier der Liquiditätsindex ist und das ist immer ein 10 Wochen vorausschauender Index und der Kryptomarkt ist in dem Moment Bitcoin und wir haben hier die Börse dahinter bei uns vor allem auch drin, das ist Coinbase, weil wir einfach sagen, wenn die Liquidität weiterhin noch ausgeweitet wird, wird es auch mehr Menschen geben, die im Kryptomarkt unterwegs sind und dementsprechend erhöht sich das Transaktionsvolumen auch bei Coinbase, nicht nur durch uns, nicht nur durch Private, sondern vor allem auch durch institutionelle Investoren, die dann auch in den Kryptomarkt mit einsteigen. Und die Liquidität ist hier eben immer ein Zyklus, der für uns positiv ist, für den Bereich der Kryptomärkte aktuell. Und dementsprechend sind wir weiterhin noch bei Coinbase investiert. Mir war es nur wichtig, für Ihnen auch nochmal zu zeigen, warum wir das so sehen, warum wir da aktuell noch positioniert sind. Und wir werden es auch aktuell noch sein. Wir sind natürlich immer im Austausch miteinander, wie lange und wie weit, aber tendenziell haben wir da jeden Tag tatsächlich den Blick drauf und schauen ganz genau, ob sich dort in der Liquidität etwas verändert. Solange sich das aber noch nicht verändert, solange müssen wir uns aus unserer Sicht noch nicht verändern. Das ist einfach nochmal so für Sie mitgegeben, dass Sie da auch vielleicht nachvollziehen können, warum wir auch bei uns im Fonds so positioniert sind, wie wir auch positioniert sind. Dann ist jetzt vor kurzem meine ich auch am Montag etwas passiert und das habe ich jetzt heute schon mal mitgebracht. Das ist jetzt vor kurzem erst bei uns im Fonds entstanden. Und zwar, wir hatten Aktien von Hershey bei uns im Portfolio drin. Die Idee war damals bei Hershey einfach zu sagen, das Unternehmen ist ein sehr, sehr rentables Süßigkeitenunternehmen im Bereich der Schokolade hauptsächlich. Und Hershey ist auch wesentlich rentabler als eine Lindt. Tatsächlich in der Nettogewinnmarge und allem drum und dran. Der Punkt und die Idee war dann damals auch zu sagen, der Kakaopreis hat exorbitante Höhen erreicht, der wird fallen, dementsprechend wird es für Hershey positiv sein. Nun, der Kakaopreis ist gefallen, aber die Aktie von Hershey hat sich weiterhin sehr, sehr schwer getan. Wir waren weiterhin investiert, weil wir das ganz genau beobachtet haben. Jetzt kam aber am Montag die Spekulation auf, dass es Gespräche gab zwischen Mondelez, also Milka, und Hershey. Und als es dann passierte, ist die Hershey-Aktie innerhalb von kürzester Zeit aufgrund dieser Übernahmegerüchte um 15-20% gestiegen. Dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir eben jetzt diese Situation nehmen und aus Hershey aussteigen und haben dann dementsprechend den Verkauf von Hershey kurzfristig mit initiiert. Wir sind damals bei 190 US-Dollar eingestiegen und haben jetzt den Verkauf bei knapp 200 US-Dollar initiiert gehabt. Somit konnten wir jetzt einen kleinen Gewinn plus die Dividende erwirtschaften. Die Idee damals mit dem Kakaopreis ging leider nicht auf. Hershey hat sich jetzt über ein Jahr lang hinweg in Summe seitwärts entwickelt. Ist jetzt nicht schlimm per se. Allerdings war die Idee eine andere, sodass dann der Hershey-Konzern sehr, sehr rentabel war und weiterhin steigen sollte aufgrund der Kakaopreise, der fallenden Kakaopreise. Es hat sich aber herausgestellt, dass dann mit der Zeit zwar die Rentabilität gut war, aber die Rentabilität hat ein bisschen nachgelassen und deswegen haben wir für uns gesagt, nach diesem Übernahmegerücht, dass wir Hershey hier bei knapp 200 verkauft haben. Somit haben wir jetzt hier Hershey nicht mehr im Portfolio. Das war jetzt eben am Montag, wo das passiert ist. Ich habe es heute mal mit dabei. Und somit wurde ein kleiner Gewinn eingetütet sozusagen plus die Dividende. Aber das war jetzt noch ein Punkt, der jetzt vor kurzem eben aufkam. Und im Prinzip waren das bei uns schon für den Monat November die wichtigsten Themen, weil wir waren im Monat November eher sehr passiv. Wir haben uns die Thematiken am Kapitalmarkt genau angesehen, wie zum Beispiel die Wahl bzw. den Wahlsieg von Donald Trump, die Reaktion dann darauf. Und wir waren gut positioniert, sind auch aus unserer Sicht weiterhin gut positioniert für Sie und für uns insgesamt. Und von daher sind wir da sehr, sehr zufrieden, wie die aktuelle Entwicklung eben auch war. Und jetzt schauen wir mal, wie dann der Dezember noch wird. Wir sind weiterhin noch positiv. Dazu aber dann auch wieder mehr im neuen Jahr dann schon. Und von daher war das eigentlich schon tatsächlich der Ausblick für uns im November. Pascal?
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Stefan, für den Rückblick und den kleinen Ausblick. Ich verweise hier an der Stelle gerne nochmal auf die Folie, die wir auch gerade sehen, den Vermögenscheck, unseren Service. Ich gebe gerne auch nochmal den Link in den Chatbereich rein und würde dann jetzt auch übergehen zu unserem Frage-Antwort-Teil. Und zwar habe ich schon im Chat gesehen, dass es auch zu den einzelnen Folien vorher noch Fragen gab. Und Stefan, wenn du mir nochmal das Ruder übergeben würdest über die Folien, dann kann ich nämlich nochmal darauf eingehen. Vielen Dank. Genau, bitte nochmal die Folie vom Anfang zu den geschlossenen Immobilienfonds zeigen. Die sehen Sie jetzt gerade auch. Wie gesagt, es gibt da Abschreibungsrisiken in dem Bereich. Und zwar ist es so, dass diese Abschreibungen drohen, weil einfach die Bewertungen der Immobilien sinken. Dadurch, dass die Zinsen ja gestiegen sind, sind halt auf der anderen Seite die Immobilienpreise gesunken. Gleichzeitig hat auch die Nachfrage nachgelassen. Auch das wirkt sich negativ auf die Preise aus. Und deshalb drohen in diesem Bereich Abschreibungen bei den Immobilienfonds. Und es handelt sich, wie gesagt, nicht um geschlossene Immobilienfonds, sondern wirklich offene Immobilienfonds, die jedoch durch die gesetzlichen Neuregelungen nach der Finanzkrise zu, ich sag mal, halbgeschlossenen Fonds geworden sind. Mit eben 12 Monate Kündigungsfrist und auch einer Haltedauer von mindestens 24 Monaten. Das war für uns an der Stelle einfach wichtig, auf dieses Risiko hinzuweisen, falls das für jemanden hier besonders relevant sein sollte. Dann sehe ich zu den Wertentwicklungen, wollte man noch mal etwas wissen. Die Folie kann ich Ihnen auch gerne noch mal zeigen. Wie gesagt, im Max Otto Multiple ist es in Euro, waren es 2,9%, in Franken 2% und in aufs ganze Jahr jetzt gesehen, also bis Ende November waren es 12,6%. Im PI Global 8,2 und dann natürlich die sehr, sehr starke Performance vom IAB Strategy Fund im November, aber auch schon seit Jahresanfang. Ich würde jetzt nochmal in den Chat schauen, ob es hier noch etwas gibt zu den Folien. Ich bitte an der Stelle auch nochmal um Entschuldigung, dass da mit der Tonqualität etwas nicht funktioniert hat. Jetzt scheint es aber in Ordnung zu sein. So, hier oben war noch jetzt eine Frage generell zu den zum allgemeinen Thema. Professor Otte empfahl, einen Teil des Vermögens liquide zu halten und schlug dafür die Schweiz oder Liechtenstein vor. Wie sollen Anleger, die keine 100.000 Euro und mehr haben, das dort bewerkstelligen? Sämtliche Banken lehnen die Anlage von kleineren Beträgen ab. Das ist leider so. Das können wir leider auch nicht beeinflussen. Das ist an der Stelle schwierig. Was man überlegen könnte, ist vielleicht zu einer kleineren lokalen Bank in der Schweiz zu gehen. Da könnte es dann sein, dass dann doch die Kontoeröffnung grundsätzlich möglich ist. Sie müssen sich aber darüber im Klaren sein, dass die Gebühren für die Kontoführung in der Schweiz höher sind, als das in Deutschland ist. Aber bei einer kleineren Bank in der Schweiz könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das geht. Das aber auch ein Thema, wo Sie sich gerne an den Herrn Schäferhoff wenden können. Genau, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, was auch die Kontoeröffnung in der Schweiz oder Liechtenstein angeht, dann können Sie sich gerne an den Herrn Schäferhoff wenden. So, jetzt sehe ich im Chat. Wertentwicklung habe ich Ihnen gezeigt, Immobilienfonds auch. Wir haben uns Dollar Tree auch angeschaut. Wir sehen allerdings das Erholungspotenzial bei Dollar General und haben uns deshalb für Dollar General haben uns dafür entschieden, weil wir da das Potenzial einfach höher sehen, da einen höheren Return zu erreichen. Dann eine Frage, keine Goldminen mehr, ist Equinox auch raus und wie ist es mit Newmont? Wir haben nur Barrick vollständig verkauft, wir halten Newmont und auch Equinox in den Fonds und als Beimischung im Endeffekt zu dem physischen Edelmetall. Dass wir Barrick jetzt entfernt haben, lag, wie gesagt, damit, dass wir uns aber auf das physische Edelmetall etwas mehr konzentrieren wollen. Also wir halten jetzt im Max Otto Multiple halten wir noch Equinox und im PI Global Value Fund halten wir noch Newmont. Warum wurde Coca-Cola verkauft? Das diente in erster Linie der Konsolidierung. Coca-Cola war eine Position im PI-Vermögensbildungsfonds Und wir wollen ja konzentrierte Portfolios führen. Das heißt, wir wollen nicht, dass es zu gesplittert wird. Wir wollen nicht zu viele Positionen in den Fonds haben. Und wir haben uns deshalb entschieden, dass wir Coca-Cola an dieser Stelle raustun. Denkt ihr an einen Kauf von Mondelez? Also in den Max-Otto-Fonds nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist im IAB.
Nein, überhaupt nicht. Also es liegt momentan auch daran, dass wir nichts gegen Mondelez per se haben. Aber es ist so grundsätzlich, wenn eine Übernahme stattfindet von einem Unternehmen aufs andere, egal welches Unternehmen das ist, dann ist es meistens so, dass das Unternehmen, das Geld bezahlt, das Unternehmen sein wird, das in der nächsten Zeit auch schlechter performen wird. Weil ihr müsst euch immer, also Sie müssen sich immer vorstellen, wenn Geld investiert wird, ist immer die Frage, wird es sinnvoll investiert, gut investiert oder hätten Sie was anderes dafür tun können? Sie hätten zum Beispiel dann, wenn die Übernahme wirklich käme, das ist ja, steht ja noch in den Sternen, ja, Sie könnten ja Aktienrückkäufe machen, also mit Sie meine ich jetzt in dem Beispiel mit Mondelez, oder aber das Geld in Investitionen tätigen bei sich selbst oder eine Übernahme tätigen. Das sind ja die Fragen, die sich dann Mondelez stellt. Aber meistens ist es dann so, dass die Unternehmen, die übernehmen, eher mit einem Abschlag reagieren. Und es war in der ersten Reaktion auch so, dass Mondelez mit einem Abschlag reagiert hat, als dieses Gerücht kam und Hershey mit 20% Aufschlag. Deswegen ist für uns aktuell jetzt die Investition in Mondelez nicht da.
Okay. Dann wird auch nochmal nach Hersheys gefragt, abstoßen oder Langfristinvestment. Wie gesagt, wir dürfen keine Anlageberatung geben, also ob sie jetzt kaufen oder verkaufen sollen, da können wir ihnen nichts zu sagen. Ich kann jetzt auch nur sagen, wir haben ja gesehen, dass es im IAB verkauft wurde, dass das sicherlich auch eine gute Gelegenheit war. Wenn es übernommen wird, wird die Aktie wahrscheinlich sowieso verschwinden.
Genau, richtig. Das wollte ich gerade noch ergänzen. Danke. Es ist so, dass, schauen Sie sich mal das Beispiel Kellogg's zum Beispiel an. Ne? Kellogg's wurde auch übernommen von Mars oder soll übernommen werden von Mars, dem Süßigkeiten-Thema, ne? Mars Riegel und so weiter. Und die Kellogg's-Aktie ist seit der News ist auf $80 hochgesprungen und hat sich seitdem nicht mehr bewegt. Ja, weil sie lediglich auf die Übernahme wartet, auf den abgeschlossenen Prozess. Das heißt also, wenn dann Hershey tatsächlich übernommen werden sollte, dann ist halt die Frage, zu welchem Preis, den kennen wir heute nicht. Der kann natürlich bei 210 sein, bei 215 sein oder aber es kann auch gar nicht übernommen werden. Und sollte ein Preis kommuniziert werden, dann ist das meistens das Ende der Fahnenstange sozusagen für das Unternehmen Hershey und es wird dann eben inkludiert in Mondelez zum Beispiel. Von daher, Hershey ist ein lukratives Unternehmen in Summe, ne? Aber wir haben uns aufgrund dieser Thematik jetzt dazu entschieden, das zu verkaufen.
Alles klar. Dann gibt es noch mal eine Frage zu Dollar General. Und zwar, die Inflation ist als Thema genannt worden, dass die Aktie gesunken ist. Das ist korrekt. Und der Teilnehmer, der Jan, erwartet aber jetzt, beziehungsweise die Inflation ist ja in den USA jetzt nochmal angestiegen, auch das ist richtig. Warum sollte die Aktie also steigen? Es ist durchaus möglich, dass die Aktie auch noch etwas weiter fällt oder dass sie jetzt seitwärts läuft. Das ist absolut im Bereich des Möglichen. Wir gehen allerdings mittel- bis langfristig davon aus, dass eine Normalisierung eintritt. Das heißt, dass die Aktie oder beziehungsweise das Unternehmen wieder zu seinen historischen Mittelwerten zurückkehrt. Das ist im Endeffekt Teil der These. Dass jetzt kurzfristig die Inflation etwas ansteigt oder vielleicht auch kurzfristig die Inflation dann wieder sinkt, das ist für die mittelfristige Investmentthese nicht weiter relevant. Organisatorisches Thema, die Max-Otto-Fonds haben 90 Tage Kündigungsfrist, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und das dient im Endeffekt der Langfristigkeit des Investments in dem Sinne. Das ist im Endeffekt der Grund. Also, dass wir natürlich unsere Investoren, wir wollen ja auch, dass sie eigentlich mindestens 3 Jahre im Fonds sind. Das ist der Anlagehorizont, den wir sehen, wenn jemand in den Fonds einsteigt, den jemand haben sollte. Und da im Endeffekt, um dann auch die Sicherheit für unsere Investments zu gewährleisten, ist da dann eine entsprechende Kündigungsfrist hinterlegt. Es gibt jetzt noch Fragen zu BHP oder General Mills, also Unternehmen im Rohstoffbereich, sind wir jetzt aktuell nicht investiert. General Mills war der IAB dann nicht mal, Stefan?
Wir waren mal in General Mills investiert, haben auch dort Gewinne mitgenommen. Bei den Basiskonsumgüteraktien, die momentan haben momentan zu kämpfen, allgemein gesprochen jetzt mal. Ne? Erstens sind sie momentan eher weniger sexy nach außen, also sprich, sie sind jetzt nicht so nachgefragt. Das größere Thema kann eventuell sein, das ist nur eine Meinung, ne? Dass mit dem neuen Gesundheitsminister in den USA auch heftiger Gegenwind mit der Zuckerbranche kommen könnte. Das kann sein, muss nicht. Deswegen, das Unternehmen selbst ist solide finanziert, hat coole Dividendenrenditen, das ist okay. Aber wir haben uns damals, weil wir ja immer opportunistisch im Sinne des Anlegers denken müssen, haben wir uns damals bei General Mills eben getrennt. Nicht, weil das Unternehmen per se aus unserer Sicht das ist ein gutes Unternehmen in Summe, aber wir haben halt andere Opportunitäten wahrgenommen und haben dann General Mills verkauft und dann dafür etwas anderes gekauft. Und zu den anderen beiden, die sind auch bei uns ein bisschen auf der Watchliste, also Freeport McMoRan und BHP, die sollten in der Regel dann auch profitieren, wenn Chinesen oder wenn China mehr Stimulus gibt, aber das ist jetzt eine Mutmaßung, die Unternehmen selbst sind gut aufgebaut und finanziert, aber auch da kann ich keinen Kauf oder Verkauf geben dazu.
Ich sehe jetzt noch eine Frage im Chat, und zwar, welche Empfehlungen geben Sie bezüglich der zu investierenden Währung im Momo? Im Endeffekt ist das eigentlich egal. Also wenn Sie nur Euro haben, würde ich Ihnen auch nahelegen, nur in Euro zu investieren. Sollten Sie auch Franken irgendwo haben, dann macht es vielleicht auch Sinn in Franken. Ich kenne Ihre individuelle Situation nicht. Das ist auch eine Frage, die können Sie sehr gerne mit Herrn Schäferhoff besprechen. Der kann sich da noch mehr die Zeit nehmen, das ein bisschen tiefergehend mit Ihnen zu besprechen. Im Chat wären wir damit jetzt, glaube ich, erstmal durch. Ich würde jetzt auch zur Q&A-Seite wechseln.
Also gerne, ganz kurz mein Appell von oder von mir an euch alle oder an Sie alle, fragen Sie uns gerne. Ne? Also dafür sind wir da. Wir sind dafür da, dass wir gerne Fragen beantworten zum Fonds oder zu Einschätzungen zu etwas im Bereich des Marktes. Wir können jetzt keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen geben. Ich bitte da um Verständnis. Aber wenn Sie Fragen haben, einfach raus damit. Im Zweifel können wir nur sagen, können wir hier nicht konkret beantworten.
Ja, absolut. So, was ist Ihrer Meinung nach der Vorteil unseres Fonds gegenüber Anbietern wie Gold Avenue, wo man physisches Gold kauft und im Depot lagert? Ich kenne den Anbieter jetzt persönlich nicht. Was ich als Vorteil sehen würde, ist, dass Sie unseren Fonds täglich oder beziehungsweise wöchentlich handeln können. Das heißt, Sie können den Fonds jede Woche an die Fondsgesellschaft zurückgeben. Sie können sich auch ab einer Menge von einem Kilo wirklich physisches Gold auszahlen lassen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kaufgebühren bei dem Anbieter, also der Spread zwischen An- und Verkaufspreis, dass der höher ist als das, was wir bezahlen bei der Liechtensteinischen Landesbank. Der Preis da ist nämlich, wenn wir in größeren Positionen kaufen, sind das nur 8 Basispunkte, also 0,08% gegenüber dem Börsenkurs sozusagen von Gold. Also das sind sehr, sehr geringe Handelskosten, die wir da haben. Da kann ich mir vorstellen, dass die auf jeden Fall höher sind. Und Ihre Depotkosten werden sicherlich auch nicht allzu gering sein. Gibt es eine Aufzeichnung? Ja, die wird auf unserem Kanal Privatinvestor TV veröffentlicht werden. Ja, es hat Gehalt. Ich bitte nochmals um Entschuldigung. Comdirect ist für mich ein No-Go aus schlechter Erfahrung. Wo kann man den Goldfonds noch erwerben? Was die Comdirect angeht, wir haben jetzt gute Erfahrungen damit gemacht oder zumindest neutral bis gute Erfahrungen, dass die Zeichnung da sehr gut klappt. Das ist so, dass Banken nicht verpflichtet sind, die Fonds aufzunehmen. Wo es jetzt auch geht, das müsste bei der einen oder anderen Genossenschaftsbank gehen. Wir haben gehört, dass es bei der Santander geht. Hast du noch andere Banken auf dem Schirm?
Swissquote, habe ich heute noch erfahren, sollte funktionieren. Hm.
Stimmt. Generell Schweizer Banken. Mhm.
Genau. Ansonsten leider aktuell noch nicht. Also vielleicht mal, wenn sie kommen, direkt ein No-Go ist. Aber auch da kann dir der Philipp Schäferhoff noch viel, viel bessere Informationen geben als ich. Ne? Der telefoniert da täglich mit Interessentinnen, Kunden, Kundinnen, je nachdem. Bitte fragen Sie da auch gerne oder gehen Sie da gerne nochmal auf den Philipp Schäferhoff zu. Das ändert sich immer wieder mal. Und ich habe heute erst erfahren, dass zum Beispiel die Swissquote geht. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und wer hat es mir gesagt? Philipp Schäferhoff. Also von daher ist mein Appell da an Sie. Wenden Sie sich gerne an ihn. Der kann da wahrscheinlich eine bessere Auskunft geben als jetzt wir, weil er damit tagtäglich zu tun hat.
Absolut. Die Frage, was sind Tracker-Zertifikate? Das sind Zertifikate, die wir mit unserem Partner der Credinvest Bank aufgelegt haben. Das ist die Partnerbank zum PI Global Value Fund. Und diese Zertifikate bilden im Endeffekt die Entwicklung des Gold- und Silberpreises ab. Das heißt, steigt der Goldpreis um 10%, steigt auch der Wert dieses Zertifikats um 10%. Und das gibt uns die Möglichkeit, mit diesem langjährigen Partner, der uns, mit dem wir jetzt schon seit 2008 verbunden sind, da an der Entwicklung von Gold und Silber doch teilzuhaben, weil wir in dem PI Global Value Fund leider aus regulatorischen Gründen dürfen wir dort keine physischen Edelmetalle halten, weil die Aufsicht der Meinung ist, dass das zu unsicher ist und deshalb dürfen wir das leider nicht, aber so haben wir die Möglichkeit, doch von einer positiven Preisentwicklung zu profitieren. Warum wurde Chevron verkauft? Konsolidierung auch des Portfolios, weil es einfach zu viele Positionen geworden sind. Wir halten Exxon immer noch und sehen, wenn wir die beiden direkt vergleichen, sind wir der Meinung, dass Exxon das noch etwas qualitativ bessere Unternehmen ist und haben uns deshalb da für einen Verkauf entschieden, um das Portfolio zu konsolidieren, zu vereinfachen und aber auch etwas unser Exposure im Bereich Öl etwas zu reduzieren. Warum wurde Pets at Home verkauft? Im Endeffekt derselbe Grund, auch das Konsolidierung, Vereinfachung. Aber auch haben wir gesehen, dass die Rentabilität bei Pets in der letzten Zeit etwas gelitten hat. Zwar ist das Unternehmen gewachsen, aber hat dafür an Rentabilität eingebüßt. Und das war für uns dann in Kombination mit der Vereinfachung der Grund, uns von dem Unternehmen zu trennen. Hier nochmal die Frage zu Hershey, die ist ja beantwortet. Was ist mittelfristig und was ist langfristig, wenn Sie das so sagen? Wie viele Jahre? Mittelfristig, also mindestens 2 bis 3 Jahre, und langfristig würde ich sagen, beginnt so langsam ab 5, eher ab 8.
Genau, also ich würde es wie du sagst, ist richtig. Ich würde es nochmal sagen, mittelfristig bis 5, langfristig alles darüber.
Ja. Ja.
Also, um es einfach zu machen.
Genau. Wie sehen Sie den Öl- und Gassektor? Etwas ambivalent. Grundsätzlich, Öl und Gas wird weiter wichtig bleiben in den nächsten Jahren, ohne Frage. Wir sehen aber auch, dass jetzt gerade auch in den letzten warmen Wintern die Nachfrage nach Gas auch etwas gelitten hat, was auch sich auf unser Investment in Equinor beispielsweise ausgewirkt hat. Da ist die Investment-These kurzfristig jetzt noch nicht aufgegangen. Es bleibt aber einfach ein wichtiger Rohstoff, und wenn wir es schaffen, auch in Europa wieder auf die Beine zu kommen und uns von den Amerikanern nicht zu sehr unterbuttern lassen, dann sehen wir da auch wieder Chancen, dass wir da auch steigende Preise sehen. Deshalb, wir bleiben auch in dem Segment vorerst investiert.
Also auch da noch kurz was zum Thema Öl und Gas von meiner Seite. Wir besprechen das ja auch sehr, sehr intensiv insgesamt, ne? Also das Thema Öl, Donald Trump ist jetzt gewählt worden in den USA und er ist hingegangen mit dem Motto Drill, Baby, Drill, also sprich, hol raus, was geht. Er macht es natürlich auch, um ein Stück weit seine strategischen Reserven aufzufüllen, die vorher geleert wurden, ne? Die Sache ist die, dass die Aktien, ob es jetzt eine Chevron, eine Exxon oder andere in dem Sektor sind, die haben sich in Summe jetzt seit der Trump-Wahl solide gehalten. Also weder stark nach oben noch stark nach unten. Perspektivisch ist es so, dass wir schon Chancen sehen im Energiesektor jetzt über die nächsten Jahre hinweg. Und da gehört Öl auch aus unserer Sicht mit in einem Portfolio. Ob jetzt dann dementsprechend Ölaktien gleich jetzt dann im Januar oder Februar steigen, darum geht's nicht, sondern in der Zwischenzeit wird man eine Dividende bekommen von 3, 4, 5%, je nach Unternehmen. Ja, und wir sind weiterhin bullish für den Bereich Energie oder halt für den Bereich Öl und Gas noch so ein Stück weit, weil auch Donald Trump oder die ganze die Parteien jetzt in den USA, die sind eher jetzt pro fossiler Energie und kontra anderer Energie. Und wir persönlich gehen auch davon aus, dass das den Sektor allgemein jetzt nicht schaden sollte.
Genau, danke dir. Das hat dann auch schon die nächste Frage etwas mit abgefrühstückt. Erwarten Sie in absehbarer Zeit eine heftige Korrektur an den Märkten? Es wird sicherlich wieder eine Korrektur geben. Wie stark die sein wird, das wird sich dann zeigen. Jetzt ganz kurzfristig sieht es überraschend gut aus, obwohl die Verschuldungen in Europa, auch in den USA weiter steigen. Aber es ist immer noch sehr viel Euphorie im Markt. Es ist auch immer noch sehr viel Liquidität im Markt und die muss irgendwo hin. Dann ist die Frage, welche Rohstoffsektoren finden Sie aktuell interessant? Da hat der Stefan, denke ich, gerade auch schon so ein bisschen drauf geantwortet. Was sicherlich auch interessant sein könnte, wäre Kupfer. Sind wir jetzt aber nicht großartig investiert.
Da noch ein Satz kurz dazu, Pascal, das Thema heftige Korrektur. Was ist heftig? Ne? Also für den einen sind 10% heftig, für den anderen 20%. Was ich nur sagen kann, ist aus der Historie heraus, es ist in der Regel so, dass Aktienmärkte durchaus in einem Jahr 10% oder etwas mehr mal korrigieren können. Das ist die Regel, das ist normal. In diesem Jahr, 2024, war es bis dato nicht so, aus verschiedensten Gründen. Deswegen heftig. Wenn wir zwar von der 10% Korrektur im Aktienmarkt sprechen, ja, die wird selbstverständlich kommen, weil das die Norm ist. Ja, ob jetzt dann dementsprechend eine 20, 25, 30%ige Korrektur daraus wird, das kommt immer darauf an, welche Dominosteine fallen würden. Wir wissen, es ist Liquidität vorhanden. Wir wissen auch, das wird investiert. Wir wissen aber auch, dass manche Aktien am Aktienmarkt tendenziell teurer bewertet sind. Ja, und dementsprechend sehen wir eine Korrektur irgendwann, das ist immer wieder ein Thema Timing und wie und wann, schon auf uns zukommen, aber wir sehen aktuell eher noch die Thematik, wenn eine heftigere Korrektur kommt, also 10%, dann, wenn sich an den Gegebenheiten nichts verändert, ist es für uns eher eine Möglichkeit zu schauen, ob tolle Unternehmen wieder schön günstig wurden oder günstiger wurden. Ne? So richtig günstig gibt es meistens nur im Ausverkauf. Das ist nach richtig heftigen Korrekturen.
Ja, absolut. Dann gibt es noch mal eine Frage zu Bankkonten in der Schweiz Liechtenstein und auch noch mal die Frage zum Webinar von Professor Otte. Auch das, was jetzt am Montag war, das wird auch noch veröffentlicht werden. Deshalb das Thema jetzt etwas noch tiefer zu erläutern, was die Bankkonten angeht, würde ich an dieser Stelle auch wieder gerne an den Herrn Schäfer auch verweisen. Der ist, was diese Themen angeht, einfach noch mal deutlich mehr im Thema drin. Und kann Ihnen da auch aus einem großen Erfahrungsschatz dann auch sicherlich eine passende Antwort geben. Dann haben wir noch, investieren Sie auch im Uranbereich oder Minenbereich? Nein. Oder nur in Yellowcake? Ja. Damit, glaube ich, ist das schon beantwortet. Sind die Tracker-Zertifikate Sondervermögen? Ja. Ganz klar sind die auch Sondervermögen, die sind Teil des Fondsvermögens und jedes Vermögen, was Teil des Fondsvermögens ist, ist immer Sondervermögen.
Dann noch eine Frage, wie schätzen Sie Investments Lateinamerika, Asien und so weiter ein unter der Berücksichtigung von Donald Trumps politischen Absichten? Ich weiß jetzt nicht, ob das das perfekte Beispiel dafür ist, aber warum sind wir davon ausgegangen, dass China stimuliert? Wegen den Zöllen von Donald Trump. Weil wenn China abgeschnitten werden würde oder es schwieriger haben sollte, dann muss China oder auch alle anderen Länder eben dann schauen, wie kommen sie selbst stärker zurecht. Und das heißt auch wiederum, dass eventuell in diesen Ländern mehr Stimulus, also mehr Liquidität vorher vorgenommen wird. Und an den Börsen wird immer noch sehr, sehr viel Liquidität gehandelt. Von daher, wenn wir davon ausgehen, dass die Zölle ja kommen in einem gewissen Ausmaß, dann sollte es auch so sein, dass viele Länder dann auch innenpolitisch schauen müssen, wie sie dann stärker zurechtkommen oder halt unabhängiger werden würden, vermeintlich. Ja, das kann für die jeweiligen Länder gut sein. Und wenn wir auch von positiven Rohstoffpreisen sprechen, dann braucht es auch ein gut funktionierendes Asien, / ein gut funktionierendes China. Denn China ist der größte Nachfrager nach Energie und China ist auch der größte Importeur von Rohstoffen in Summe. Und das würde dann dazu führen, dass eben Lateinamerika, also sprich rohstoffstarke Regionen, stärker davon profitieren könnten als jetzt andere Regionen.
Okay. Gibt es weitere Insights zu Yellowcake bzw. Uran insgesamt oder geopolitisch? Insgesamt jetzt eher weniger. Also Yellowcake folgt einfach dem Uranpreis. Also auch das ist im Endeffekt auch irgendwo ein Tracker. Wenn Sie das auch mal für sich mal übereinander legen, wie sich der Uranpreis entwickelt und wie sich Yellowcake entwickelt. Also das ist sehr, sehr deckungsgleich. Und geopolitisch gehen wir davon aus, dass das Atomzeitalter auch noch nicht hinter uns liegt. Es werden meines Wissens über 50 neue Reaktoren aktuell neu gebaut. Auch China geht in diese Richtung. Wir haben jetzt auch schon Nachrichten gehört, dass selbst die Big-Tech-Konzerne eigene Atomkraftwerke bauen wollen, um ihren eigenen Stromhunger oder Energiehunger zu stillen. Also deshalb bleiben wir da auch bullig, was das Thema angeht. Also nur weil Deutschland ausgestiegen ist, ist das Thema Atomenergie nicht vom Tisch. Halten Sie aktuell eine Cache oder hast du noch was zu ergänzen?
Entschuldigung. Ich wollte die nächste Frage aufgreifen, alles gut.
Dann greif sie gerne auf.
Ja, halten Sie aktuell Cash-Reserve für Privatinvestoren strategisch sinnvoll? Also grundsätzlich ist es so, ich persönlich halte immer eine Cash-Reserve für strategisch sinnvoll. Es liegt aber immer jedem Einzelnen zu ermessen, wie viel eine Cash-Reserve sein muss. Also wir wissen ja alle, Warren Buffett hat momentan sehr viel Cash-Reserven aufgebaut. Und von daher ist eine Cash-Reserve immer aus unserer Sicht sinnvoll. Denn der Markt gibt uns eines, und zwar könnte uns jeden Tag Chancen geben in Summe. Ne? Und das machen wir bei uns in den Fonds ja ebenso, dass wir mit Cash-Reserven arbeiten, um vermeintliche Nachkaufgelegenheiten bei tollen Unternehmen oder neue Einstiegsmöglichkeiten bei tollen Unternehmen vorzunehmen. Und es wäre schade, wenn tolle Unternehmen da sind, aber wir haben kein Cash. Deswegen ist eine Cash-Reserve immer sinnvoll, ob das dann 5% oder 10% oder 20% sein sollte. Das obliegt immer jedem Einzelnen selbst, ja. Aber tendenziell Cash ist immer was Gutes, oder?
Ja, absolut. Nichts zu ergänzen. Ich wechsle nochmal in den Chat. Da gab es, glaube ich, auch was Neues. Wie sehen Sie den Kohlemarkt und speziell Ihre Position in Alpha Metallurgical? Alpha Metallurgical ist im Endeffekt so eine kleine Beimischung in den Bereich Rohstoffe. Wir gehen weiter davon aus, also Stahl ist elementar, kann man nichts weiter zu sagen. Und Kokskohle ist einfach das einzige Produkt, mit dem Stahl hergestellt werden kann. Deshalb bleiben wir da auch grundsätzlich dabei. Ohne Frage ist es aber auch so, dass die Position einen kleinen Wettcharakter möchte ich jetzt nicht sagen, aber da ist auch schon etwas Spekulation mit bei. Sollte Mondelez Hershey übernehmen, bekommt man dann automatisch Mondelez-Aktien ins Depot? Das kommt darauf an, wie der Deal ausgehandelt wird. Mondelez kann das Unternehmen entweder komplett in Cash kaufen, das heißt, dann würde Mondelez die Hershey-Aktien einfach abkaufen und sie kriegen eben Geld. Es kann aber auch sein, dass es ein Tauschverhältnis gibt, das heißt, sie kriegen dann beispielsweise für jede Hershey-Aktie kriegen sie 3 Mondelez-Aktien oder es kann auch eine Kombination sein. Sie kriegen teilweise Cash, teilweise Aktien. Also das ist noch offen. Noch eine Frage zur Kündigungsfrist von 3 Monaten für die Otte-Fonds. Ich kündige zum Beispiel heute bei Kurs 100. In 3 Monaten steht er bei 120. Welcher Kurs kriege ich? Sie kriegen dann den Kurs zum Zeitpunkt, wo die Kündigung wirksam wird, also in 90 Tagen. Und es ist nicht allgemein mit den Max-Otte-Fonds so, also nur der Max-Otte-Multiple hat eine Kündigungsfrist. Beim PI Global Value Fund, der ist täglich handelbar. Ist die Videoaufzeichnung des Webinars mit Professor Otte erhältlich? Da kommt spätestens in der nächsten Woche wird die veröffentlicht werden auf unserem YouTube-Kanal Privatinvestor TV. Gibt noch eine Frage zu L'Oreal im Chat?
Ja, das Thema Zölle werden auch L'Oreal treffen. Ja, die Frage ist, wenn Zölle kommen, wen trifft es in Summe nicht? Ne? Also es ist ja auch so, dass der Aktienkurs von der L'Oreal-Aktie ja seit September oder Oktober stärker nachgegeben hat, 30-35%. Und ab dem Zeitpunkt hat aus unserer Sicht die Wahrscheinlichkeit auch schon zugenommen, dass Donald Trump Präsident wird. Unserer Meinung nach ist es so, dass L'Oreal aktuell fundamental betrachtet günstig bewertet ist. Die Margen sind gestiegen. Und dementsprechend sind wir davon überzeugt, dass wahrscheinlich schon vieles bekannt ist von dem, was wir hier gerade besprechen, Thema Zölle oder andere Themen. Und von daher sagen wir, L'Oreal ist ein tolles Unternehmen, L'Oreal hat hohe Margen, L'Oreal hat es auch geschafft, die Eigenkapitalrentabilität zu erhöhen. Und das sind alles für uns sehr, sehr positive Anzeichen und dementsprechend sind wir für L'Oreal positiv gestimmt.
Wie parken Sie Liquidität? Das liegt bei uns auf Bank- oder Tagesgeldkonten und wird auch entsprechend verzinst. Haben Sie Fanuc noch auf dem Radar? Wir im Fonds Research nicht. Meines Wissens ist das im Privatinvestor, also im Börsenbrief, ist das noch Thema. Also das ist dann eine Frage für die Kerstin Franzisi, die Chefredakteurin des Börsenbriefs. Der IAB hat eine kürzere Kündigungsfrist, ja, oder?
Ja, einen Monat.
Einen Monat. Ein Monat.
Also 30, also einen Monat Kündigungsfrist, ja. Genau. 4 Wochen, um genau zu sein.
Ja. So, dann haben wir hier noch was. Ja.
Da sehe ich gerade, Swissquote hat den Goldfund aufgenommen auf meine Frage hin.
Ah, sehr schön.
Vielen Dank. Dann ist vielleicht ein Missverständnis entstanden. Die Anna hat noch gefragt, wie ist es der Goldfonds wöchentlich zu verkaufen? Eben hieß es doch 90 Tage. Also da nochmal Pascal, 90 Tage Momo-Fonds.
Ne? Genau.
Multiple Opportunities. Und der Goldfonds ist wöchentlich zu verkaufen. Also das sind zwei verschiedene Fonds mit zwei verschiedenen Kündigungsfristen. Und dem da noch Rechnung zu tragen. Haben wir was vergessen? Sind noch Fragen da? Wenn ja, gerne.
Also ist jetzt nochmal die Frage, wie bewahren Sie Ihr Cash auf? Wie gesagt, auf Konten, entweder auf Tagesgeldkonten oder auf Girokonten, die aber auch entsprechend verzinst werden.
Ah, da ist noch eine Frage von der Helga. Wohin wird sich kurzfristig der, ich denke mal Dollar, heißt es, bewegen?
Ja, ja.
Da ist immer die Frage, was ist kurzfristig? Ja, ist kurzfristig ein Monat, ist kurzfristig 3 Monate oder ein Jahr? Ne? Also tendenziell, ich weiß es nicht, wir wissen es natürlich nicht genau, wo sich es hinbewegen wird. Wenn ich jetzt nur mal die Historie mir anschaue, war es so, dass unter der ersten Präsidentschaft unter Donald Trump der Dollar genau die gleiche Bewegung gemacht hat wie jetzt. Er ist stark geworden. Um dann ab dem Zeitpunkt, wo Donald Trump offiziell im Amt war, abzugeben. Also sprich, er wurde dann schwächer im Verhältnis zum Euro zum Beispiel. Das heißt jetzt im Prinzip, die Bewegungen, die momentan stattfinden an der Börse, sind ziemlich ähnlich gewesen zu dem ersten Amtsantritt von Donald Trump. Das heißt natürlich nicht, dass es für die Zukunft so sein wird. Am Ende des Tages ist ein Währungsthema auch meist politisch getrieben. Das haben wir heute Nacht auch mitbekommen. China hat bekannt gegeben, sie wollen gegenüber dem US-Dollar eine Abwertung ihrer eigenen Währung vornehmen. Das ist dann über Nacht passiert und dementsprechend ist der chinesische Yuan abgewertet worden zum Dollar. Wenn jetzt zum Beispiel, und das war damals bei Donald Trump der Fall, Donald Trump hat damals im Jahr 17 gesagt, der Dollar muss schwächer werden, dann ist der Dollar schwächer geworden. Also das heißt, es kann auch ein Wording mal sein eines Präsidenten oder einer Notenbank, um eine Währung zu beeinflussen. Tendenziell ist es aber so, dass wir davon ausgehen, dass der Dollar und der Euro sich in dieser Spanne, in der wir sich aktuell bewegen, zwischen 1,15 und 1,05, dass es sich jetzt dort weiterhin erstmal bewegen sollte, wenn ich jetzt nur auf den Euro Bezug nehme. Ja? Also so würde ich es jetzt aktuell mal noch einschätzen.
Ja, absolut. Ich übernehme nochmal 2 Fragen und eine zur Abwicklung. Sind Ihre Fonds auch bei Lebensversicherungsdepots erhältlich, zum Beispiel in Liechtenstein? Das ist auch wieder gerne eine Frage für den Herrn Schäferhoff. Das kann ich Ihnen leider nicht genau beantworten. Und dann habe ich noch mal 2 Fragen zu Alpha Metallurgical. Etwas Allgemeines hatte ich ja schon gesagt. Wie gesagt, das Produkt, was Alpha Metallurgical abbaut, also die Kokskohle, ist einfach elementar für die westlichen Volkswirtschaften. Also bleibt da wichtig und wenn da Produktion auch anzieht, dann zieht auch da der Preis entsprechend wieder an. Es bleibt für uns aktuell weiter interessant, auch natürlich wegen der hohen Aktienrückkäufe, die das Unternehmen tätigt, was natürlich dann den Wert der einzelnen Aktie steigert. Man darf allerdings nicht vergessen, es hat auch einen etwas spekulativen Charakter, das Investment. Es gibt eine Frage zu Valet als Investment im BRICS-Raum, also ihr hattet es ja mal.
Wir hatten Valet und auch da haben wir uns davor getrennt gehabt, nicht weil Valet aus unserer Sicht schlecht ist, sondern auch da haben wir opportunistisch gehandelt und haben dann damals Valet verkauft gehabt. Also Valet selbst ist ein aus unserer Sicht sehr gut finanziertes Unternehmen aus Brasilien. Und was bei Vale momentan und bei vielen, vielen Rohstoffunternehmen halt die Krux ist, ist das Thema China und Stimulus oder Liquidität beziehungsweise anziehende Wirtschaft aus China. Wenn dann wirklich die Wirtschaft wieder anziehen sollte in China aufgrund diverser Umstände, dann ist es in der Regel so, dass Rohstoffsektoren allen voran auch vielleicht eine Vale oder andere in dem Bereich profitieren können. Und Vale ist, hat immer mehr Gewinne gemacht in den letzten Jahren. Der Kurs ist aber nicht mehr gestiegen und ist aktuell beim Kurs-Gewinn-Verhältnis, glaube ich, von lediglich 4 gehandelt. Ich würde es hier nicht vergleichen mit einer VW, auf keinen Fall. Ja, da hat man auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3. Ich kann aber so viel sagen, dass die hohen Dividendenrenditen aktuell bei Vale aus dem Cashflow bezahlt werden und die wachsen solide. Also da ist es eher das Thema, wann schlägt sich eventuell der China-Stimulus tatsächlich positiv durch für China, dementsprechend auch vermeintlich für die Weltwirtschaft. Und bei Petrobras genau das Gleiche dazu. Kann man eigentlich 1:1 ergänzen, weil ich die Frage gerade habe. Nur, dass er halt im Bereich des Ölsektors unterwegs ist und nicht im Eisenerz, wo Vale hauptsächlich seine Ernte daraus bezieht. Hast du eine Ergänzung dazu?
Nein. Ja, oder vielleicht, man darf da auch nicht vergessen, dass China natürlich auch also starke Beziehungen mit Brasilien hat. Auch weil der Präsident Lula sich ja eher ein bisschen distanziert von den Amerikanern. Und dann bleibt den Volkswirtschaften nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie wenden sich den Amerikanern oder sie wenden sich den Chinesen zu. Und deshalb, wenn da die Wirtschaft wieder anzieht, dann wird sich das da auch positiv auswirken, denke ich. Haben Sie eine generelle Einschätzung zu BRICS, BRICS-Währung, Golddeckung etc., Entdollarisierung? Wir sehen schon eine gewisse Entdollarisierung, das so als geopolitisches Thema, da ist natürlich auch Herr Otte sehr, sehr stark und sehr interessiert. Also wir sehen jetzt auch schon eine Blockbildung zwischen Ost und West sozusagen. Die BRICS-Staaten versuchen sich auch etwas vom Dollar zu lösen, das funktioniert auch teilweise. Ob es wirklich dauerhaft funktioniert, das wird die Zeit zeigen. Ob es wirklich eine BRICS-Währung gibt mit Golddeckung, scheint mir aktuell spekulativ zu sein.
Und auch da nur eine Einschätzung von mir mal dazu, eine Meinung. Das ist nur eine Meinung, ja. Das Thema BRICS, ich verstehe den Ansatz und ich verstehe auch den Gedanken dahinter. Wir haben jetzt aber vor kurzem auch erlebt, was ein Donald Trump dagegen gesagt hat. Also Donald Trump hat ja gesagt, solltet ihr uns den Dollar als Konkurrenz machen wollen, werden wir euch mit Zöllen überhäufen. Das macht er im Prinzip eines, und zwar das schafft immer mehr Ost-West-Gedanke, also BRICS gegen USA, weil es kann ja auch einen Trotzgedanken hervorrufen von den BRICS. Grundsätzlich ist es aber so, wenn ich jetzt halt über die Geldanlage spreche, dann darf ich aus meiner Sicht nicht in Währung denken, sondern in Assets dahinter. Und selbst eine goldgedeckte Währung im Bereich der BRICS, wenn sie denn käme, ist keine Geldanlage. Es ist ein Wettbewerb zu einer Währung, die sich dann gegen eine andere Währung stellt. Aber es ist und bleibt eine Währung. Wenn ich in der Geldanlage bin, darf ich in Sachwerten denken, in Aktienbeteiligungen oder Immobilien zum Beispiel. Und ich verstehe den Ansatz dahinter, aber es macht in der Geldanlage nicht den entscheidenden Faktor, in der BRICS-Währung zu denken. Denn in der Zeit, wo diese BRICS-Währungen entstehen, wenn sie denn entstehen, ja, das mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, dann möchte ich das immer mal bildhaft machen. Für mich ist die BRICS-Währung, wenn ich jetzt mir eine dreispurige Autobahn vorstelle, auf der einen Autobahn fährt oder auf der einen Spur fährt der Dollar, auf dem anderen fährt der Euro, auf der nächsten fährt zum Beispiel der japanische Yen und dann wird eine vierte Spur angebaut, die dann halt BRICS-Spur heißt zum Beispiel. Und die Transaktionen finden darüber statt und dann ist die Frage halt die, wenn diese vierte Spur kommt, die BRICS-Spur, dann ist die Frage einfach nur, wie gut ist sie befahrbar? Also es sind viele Schlaglöcher drauf oder hat es viele Hürden oder ne? Also das Thema ist, es ist eine Währung und eine Währung dient zum Handeln und nicht zur Geldanlage. Deswegen das Thema Entdollarisierung, ich verstehe, was damit gemeint ist, dennoch, wie soll eine Google weggehen? Oder eine Apple? Ich sehe es nicht und dementsprechend ist die Frage aus unserer Sicht immer die gleiche, wann sind tolle Unternehmen günstig? Und da hat eine Währung wenig Platz. Und dann noch von der Stefanie die Frage, ist es empfehlenswert, Geld auf ein Tagesgeldkonto in Norwegen anzulegen? Tendenziell ist es so, wo das Geld liegt, ob es jetzt in Norwegen liegt oder in der Schweiz oder in Liechtenstein, das ist alles Geschmackssache. Für mich ist dann, wenn ich über ein Tagesgeldkonto nachdenke, vor allem eines wichtig, die Qualität der Bank. Und dementsprechend mache ich mir da weniger Gedanken, wo das Geld meistens liegt. Liechtenstein und Schweiz hat natürlich seinen Charme, absoluter d'accord, ne? Aber die Qualität der Bank ist für mich entscheidend. Und wenn die Qualität der Bank jetzt eine Genossenschaftsbank um eine Ecke ist, die ich sehr gut finde, oder dann die LLB in Liechtenstein, die Qualität der Bank ist entscheidend für das Tagesgeld.
Ja, absolut. Wir haben jetzt auch noch eine letzte Frage, wie ich das jetzt sehe. Könnten LNG-Transporter von der Drill-Baby-Drill-Politik Trumps profitieren? Ohne Frage. Dadurch, dass die Europäer sich ja von Russland natürlich abgewendet haben als Gaslieferant. Und das scheint ja auch wirklich eine dauerhafte Entscheidung jetzt zu sein, zumindest mal fix für die nächsten Jahre. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es da dann LNG-Transporter gibt oder auch Hersteller. Es gibt ein französisches Unternehmen, Gastransport, Technigas heißen die, glaube ich. Die stellen die Tanks her. Könnte interessant sein, haben wir jetzt aber nicht in der näheren Beobachtung. Wie bewerten Sie die Qualität einer Bank? Eigenkapitalquote? In erster Linie. Und dann ist es schwierig, wirklich richtig tief in die Bilanz einer Bank einzutauchen. Also.
Weil da müssten wir die Kredite oder die Kunden der einzelnen Bank kennen. Also sprich die Kreditqualität. Also die Eigenkapitalquote ist ein guter Indikator dafür.
Ja, gibt noch mal eine Rückmeldung zu dem Thema Bank in Norwegen. Von der Anna, die Morrow Bank, Morrow, Morrow Bank in Norwegen hat ein gutes Rating. Wollte ich jetzt gerne auch an alle Teilnehmer weitergeben. Genau, dann die Frage, ob die UBS eine gute Bank ist. Auf jeden Fall ist eine bessere Bank als die Credit Suisse, wie sich herausgestellt hat. Grundsätzlich, wir sind jetzt im Bankenbereich nicht großartig investiert. Wenn man wirklich tief einsteigen wollte, dann müsste man sich das Kreditportfolio anschauen und das ist für einen Externen nur schwer möglich. So, ich sehe aktuell keine weiteren Fragen. Sind natürlich gerne eingeladen, uns noch Fragen zu stellen. Wir sind jetzt aber auch schon seit 75 Minuten dabei. Es ist 7:45, das Abendprogramm startet. Aber wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, gerne.
Ungeachtet dessen kann ich jetzt einfach mal kurz was noch sagen, Pascal. Ich möchte einfach nur allen, die heute hier sind, schon mal vorab, egal ob noch eine Frage kommt oder nicht, schon mal eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Ja, und das Jahr 2024 war geprägt durch viele, viele Themen. Und seid euch eins gewiss, das Jahr 2025 wird auch wieder ein sehr, sehr schwankungsintensives Jahr werden, geprägt durch viele, viele große Überschriften, durch viele Themen, die wir gemeinsam beherrschen dürfen. Dennoch bin ich oder sind wir weiterhin guter Stimmung für all das, was das vor uns liegt, mit all diesen Themen, die vor uns sind. Aber ich persönlich kann einfach nur sagen, im Namen von uns, vielen Dank für Sie oder an Sie, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und ja, ich bin stolz, dass wir aktuell so unterwegs sein dürfen, wie wir unterwegs sind. Und dachte mir, ich möchte auch den Dank an Sie weitergeben und genießen Sie mal die Zeit, die kommenden 2 Wochen in der Vorweihnachtszeit. Lassen Sie das Jahr 2024 mal ein bisschen auf sich sacken und dann geht es im Jahr 2025 hoffentlich gestärkt mit viel Energie, viel Elan und auch viel Mut weiter. Und ich glaube, uns allen darf auch ein Stück weit, auch wenn es schwer ist, Optimismus zugute stehen. Und das wünsche ich uns allen. Das nochmal so als kleiner Satz von mir. Ich habe gerade gesehen, es kamen noch Fragen rein. Entschuldigung dafür. Aber das wollte ich auch noch loswerden.
Ja, von meiner Seite auch vielen Dank für die schönen Worte. Stefan, es waren jetzt auch keine Fragen, sondern es waren wirklich auch nur bestätigende Worte für das, was du auch schon gesagt hast. deshalb, du hast keine Fragen unterdrückt. Ich habe jetzt auch den Eindruck, dass wir jetzt auch so unseren Endpunkt erreicht haben. Auch von meiner Seite genießen Sie die restlichen Adventstage. Haben Sie eine schöne Weihnachtszeit, kommen Sie gut ins neue Jahr. Das wird wahrscheinlich ähnlich turbulent werden wie auf 24. Stefan hat es ja schon angesprochen. Kommen Sie ein bisschen runter, lesen Sie ein bisschen und auch von meiner Seite natürlich vielen Dank für das Vertrauen in unsere Arbeit und gerne nochmal den Hinweis für weitere Fragen, wenden Sie sich gerne an Philipp Schäferhoff und ja, gute Zeit und wir sehen uns spätestens im Januar, denke ich, das nächste Mal wieder.
Und einen letzten Satz noch, Pascal, also vielen Dank dafür. Du hast gerade gesagt, lesen Sie ein bisschen und da möchte ich noch was mitgeben, noch zum Nachdenken. Wenn Sie was lesen, dann bitte weniger Nachrichten, denn das Schöne ist in der deutschen Sprache, das Wort Nachrichten impliziert auch ab und zu, dass wir uns danach richten. Und deswegen wünsche ich uns allen weniger, uns nach etwas zu richten, sondern ich wünsche uns allen einfach noch eine schöne Zeit und einen schönen Ausklang aus dem alten Jahr und einen guten Start ins neue. Und jetzt bin ich ruhig.
Ja, absolut. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank für die Teilnehmer. Vielen Dank für Ihre Fragen. Und ich würde jetzt an dieser Stelle auch schließen. Wir sehen uns, wie gesagt, denke ich, im nächsten Jahr. Deshalb schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch ins neue Jahr und spätestens bis Januar.
Tschüss.
Ciao.